Storytime. Wir haben schon von ganz vielen Podcast-Gästen die Anfrage bekommen, hey Kurt, hey Glenn, können wir den Podcast nicht mal persönlich halten? Ist vielleicht nicht so cool, über Zoom zu quatschen, nicht ganz so authentisch. Und das geht ja jetzt zum Glück auch wieder. Und wir werden dabei unterstützt von keinem anderen als von Shure. Shure Mikrofonhersteller, ganz groß, ganz bekannt, jeder kennt den Namen, die Marke. Yes. Und wir haben Mikrofone bekommen, und zwar die MV7-Mikrofone, mit denen man ganz einfach unterwegs aufnehmen kann, denn die haben ein eingebautes Interface. Das heißt, ihr könnt das Mikrofon einfach per USB an den Laptop anstecken und vor Ort, im Café, draußen im Park, wo auch immer, aufnehmen. Und das in guter Qualität.
Das finden wir sehr, sehr herrlich, weil Glenn und ich sind auch faul. Wir haben natürlich keine Lust, Laptop und Interface und alles Mögliche und Aufnahmegerät alles mitzunehmen. Und so braucht ihr nur ein Aufnahmegerät oder ihr braucht euren Laptop. Und that's it. That's it. Keine zusätzliche Technik. Die sind auch verfügbar tatsächlich, weil Shure denkt mit, die sind schlau. Sogar mit einem Tripod für Tisch oder mit einem Mikrofonarm direkt als Bundle zusammen. Wir sind begeistert.
Absolut. Also macht euch gefasst auf ein paar Outside-Podcast-Episoden. Vielen lieben Dank, Shure, und viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Live After SAE Podcast. Kuri, moin, wie geht's dir?
Früh morgens. Mir geht's sehr gut, ich bin noch ein bisschen müde, aber das sollte uns nicht davon abhalten, heute eine sehr, sehr gute Folge aufzunehmen. Wir haben einen super spannenden Gast, das ist ein Audio, es wird eine geile Technikfolge, Glenn, ich freue uns schon drauf. Erik Horstmann, grüß dich.
Moin. Ja, der frühe Vogel, ne?
Ganz genau. Ja, Kurt hat schon gesagt, es geht um Technik heute, vor allem um das Thema Dolby Atmos. Immer noch absolut relevant und wird es auch weiterhin bleiben. Vorneweg haben wir immer drei Fragen, mit denen du dich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen kannst. Wer bist du, was machst du und warum machst du das überhaupt?
Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Genau.
Na, Erik Horstmann, mein Name. Ich bin seit über 20 Jahren in der Audiobranche tätig, habe sehr viele Stationen in der Filmpostproduktion durchgangen, indem ich quasi Re-Recording-Mixer war. Das heißt, ich habe Kinofilme gemischt, ich habe sie vertont, ich habe Studios dazu gebaut. Und 2012 hatte ich dann das Glück und die Ehre, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein und das erste deutsche Dolby Atmos Kinostudio zu bauen. Damals bei Rotor Film in Babelsberg, das Studio E. Und so kam ich quasi in Berührung mit dem Thema Dolby Atmos aus dem Filmkontext in dem Fall, weil das kommt ja aus dem Filmbereich. Und nach Rotor Film habe ich dann verschiedene Stationen noch durchgangen bei Technikherstellern. Also ich habe knapp 5 Jahre bei Avid gearbeitet, war da der Produktspezialist für alles, was immersive Workflows angeht im Kontext Pro Tools, S6, die ganzen Controller, Kino, Ton, Segment etc. Bin seit 4 Jahren, ein bisschen mehr als 4 Jahren jetzt auch für Genelec tätig, mache da Business Development. Denn quasi das Wissen zu immersiven Workflows ist natürlich auch für einen Lautsprecherhersteller durchaus interessant. Surprise, surprise. Habe aber parallel dazu auch mein eigenes Studio quasi aufgebaut. Das ist schon ein bisschen länger her. Das nennt sich Immersive Lab. Und mit Immersive Lab habe ich mich tatsächlich voll auf die Musikproduktion im immersiven Raum spezialisiert. Also ich nenne das jetzt immersiv, denn klar, Dolby Atmos ist und bleibt das wichtigste Format. Aber es gibt auch noch ein paar Nebenformate, die wir auch noch bedienen. Und das ist das, was ich jetzt heutzutage so mache. Hab da auch ein ganz gutes Stack an Referenzen mittlerweile sammeln können. Ich kratze jetzt an der 600-Titel-Grenze.
Wow.
Projekte, die ich gemischt habe in Dolby Atmos. Und bin da immer noch dabei und entwickle auch viele neue technische Workflows, wenn es darum geht, tatsächlich Dolby Atmos, das, was die Künstler jetzt heute für das klassische Streaming mit uns produzieren, dass wir schauen, wie wir diesen Content auch anderweitig nutzbar machen können in puncto Live-Performances eben in immersiven Technologien.
Super. Und jetzt noch warum?
Weil es Spaß macht. Nein, es ist tatsächlich, also ich habe das in so einem Beitrag für Dolby, habe ich das mal zusammengefasst und ich glaube, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Ich hatte immer Spaß an technischen Kino-Workflows. Also ich fand so diese Kino-Postproduktion finde ich mega spannend. Es ist ja hochkomplex und sehr technisch. Da passiert so vieles, was eigentlich man im tontechnischen Bereich gar nicht so fasst, weil du so eine riesen Schnittstelle hast zu anderen Formaten, zu anderen Technologien. Und diese ganze Dolby Atmos Technologie, die dann plötzlich aber mal zusammenzubringen mit meiner Passion der Musik, war für mich quasi ein ganz wichtiges Element. Also diese hochtechnischen Kino-Workflows mit der Musik zusammenbringen und daraus jetzt Dolby Atmos Music irgendwie ein bisschen federführend mitzubetreiben, das war eigentlich das Mittel zum Zweck.
Jetzt würde ich gerne einmal komplett zurückrudern 2001, 2002. Jetzt haben wir erstmal einen großen Überblick bekommen. Da hast du an der SAE studiert. Von welcher SAE kommst du eigentlich?
Berlin. Genau,
Berlin.
Ich war in Berlin.
Klar, okay. Ja. Und da ging es ja wahrscheinlich erstmal los mit der ganzen Reise. Wusstest du schon während des Studiums, dass du in das Atmos-Thema möchtest?
Das gab es ja damals noch gar nicht.
Oder, genau,
das gibt es seit 2012.
Richtig.
Es gab natürlich Mehrkanalformate und es gab auch im universitären Forschungssegment natürlich Mehrkanalformate. Das hat mich damals gar nicht gejuckt. Also ich fand Surround interessant, ich fand 5.1 spannend, ich fand so diese Kino-Workflow-Geschichten spannend. Zu der Zeit war das Standardformat im Kino war Dolby Digital, also 5.1 im klassischen Sinne. Und damit habe ich mich tatsächlich sehr relativ früh relativ viel beschäftigt. Aber dass das in Anführungsstrichen so ausartet, das hätte ich damals natürlich gar nicht gedacht.
Ja gut, ja. Okay, klar. Weil dann würde ich gerne direkt weitergehen. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, Rotorfilms, das war so einer der großen ersten Anhaltspunkte, einer der ersten Dolby Mixing Studios in Deutschland. Und mich würde da mal interessieren, Dolby hat auch eine Zeit lang Zertifikate an Studios rausgegeben und die Dolby zertifiziert. Ist das immer noch Thema? Und wenn ja, wie hat das stattgefunden?
Also da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist quasi der Kinotonbereich, wenn es darum geht, eben Projekte zu mischen, die im Kino landen. Das heißt Theatrical Dolby Atmos. Oder du hast halt das sogenannte Home Entertainment, Dolby Atmos Home Entertainment. Das sind quasi die ganzen Projekte, die du herstellst im Segment Streaming, Musik, Video on Demand. Also wenn du Projekte machst für Amazon, für Netflix, für Apple TV oder halt diese ganzen Musik-Streaming-Geschichten. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche tatsächlich. Das heißt, bei Dolby Atmos damals im Kinotonbereich brauchtest du natürlich eine Lizenz, denn du hast die Aufnahmetechnik, die wird dir von Dolby quasi gestellt. Allerdings bekommst du die nur, wenn dein Raum und dein Studio quasi verschiedenen technischen Spezifikationen entspricht. Also Raumgröße, Akustik tatsächlich auch, also in puncto Nachhaltzeit. Die gucken auch quasi Bildgröße in Relation zur Raumgröße. Die schauen darauf, wie viele Lautsprecher hast du verbaut, okay, wie sind die eingemessen, welches Brand ist das und so weiter und so weiter. Also eine relativ lange Bandbreite und Liste, die abgearbeitet werden muss, damit man quasi eine Kinozertifizierung bekommt. Der Hintergrund, ich meine, ich bin kein Dolby-Mitarbeiter, deswegen kann ich das jetzt auch nicht so perfekt wiedergeben wahrscheinlich. Was Dolby gerne möchte, ist eine Trennung zu haben zwischen dem Home Entertainment und Theatrical, dass nicht jeder Johnny sich irgendwie 12 Lautsprecher ins Wohnzimmer stellt und sagt, ich mache jetzt hier einen Kinomix.
Klar.
Also ja, das wollen die schon so ein bisschen trennen, damit du quasi, damit eine Postproduktionsstudio natürlich auch ein bisschen den Anreiz hat, tatsächlich auch eben diese Räume dementsprechend auszustatten. Die können dann tatsächlich nur das Kino-Mastering machen, weil das Kino-Mastering funktioniert anders als das Home-Entertainment-Mastering, weil du produzierst ja quasi am Ende des Tages für ein DCP, also ein Digital Cinema Package, was ja dann in einer Kinokopie landet. Das funktioniert technisch ein bisschen anders. Da sind auch die Einmessungen sind anders. Du benutzt auch andere Lautsprecher. Du sitzt auch ganz anders im Raum. Die Akustik ist natürlich eine andere. Eine Kinomischung unterscheidet sich in sehr, sehr vielen Punkten zu einem normalen, in Anführungsstrichen, Nearfield-Studio. Und deswegen gibt es diese Unterteilung. Für das Home-Entertainment-Segment gibt es keine Zertifizierung. Das heißt, wenn du Lust hast, Musik zu mischen für Dolby Atmos, für einen der Streaming-Services, dann kannst du das relativ schnell machen, indem du dir mindestens 7.1.4 Lautsprecher hinstellst und dann geht's los. Ne? Also natürlich würde ich da noch ein paar Komponenten hinzufügen, wenn es um Thema Einmessung geht, wenn es um Thema Workflow geht. Aber grundsätzlich ist die Hürde, die Einstiegshürde, Dolby Atmos zu machen für Streaming und für Musikbereiche, relativ klein.
Okay. Okay, sehr, sehr interessant, sehr interessant. Auch war mir nicht bewusst, dass das so rapide Unterschiede sind. Ich würde gerne nochmal auf das Kinothema kommen, weil das, Glenn, ich glaube, ich spreche für uns beide, weil für uns beide auch so ein bisschen Neuland ist. Wir haben da natürlich dem großen Dolby Atmos Kinobereich nie irgendwie was gemacht. Du hast das erste deutsche Dolby Atmos Mischkino, sag ich mal. Kann man das so sagen?
Mhm.
Aufgebaut.
Ja, kann man sagen, genau.
Wie kam es dazu und wie geht man daran?
Wir hatten einen Raum bei Rotorfilm damals, der war quasi, der stand zur Debatte, dass man ihn erneuert. Das war eine Kino-Premix-Stage, 85 Quadratmeter ungefähr. Kein Riesenraum, aber quasi eine Premix Stage. Das war damals schon eine kleine Kinomischung. Es gab einen Filmprojektor, ne? Es gab Perfobänder, 35 mm. Der ganze Quatsch war alles da. Und wir wollten das Studio sowieso erneuern. Wir wollten einen frischen Wind reinbringen. Das Studio war von Mitte, Ende der 90er. Das heißt, es brauchte sowieso einfach mal ein Fresh-Up technischer Natur, moderne Workflows zu implementieren. Und dann haben wir einfach, zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich schon mit Dolby gesprochen. Ich kenne die auch schon natürlich sehr, sehr lange aus verschiedenen Stationen auch davor. Das ist nicht die erste Postproduktion, in der ich gearbeitet habe. Und die meinten dann zu mir, ja, pass mal auf hier, wir haben hier so ein neues Format irgendwie. Lasst doch mal überlegen, ob ihr nicht vielleicht das bei euch integrieren könnt. Das war Dolby Atmos. Das war zu der Zeit, da war das noch ein Beta. Also es war noch nicht, man durfte noch nicht so groß drüber reden. Wir haben alle ein NDA unterschrieben. Und dann haben wir gemeinsam evaluiert, macht es Sinn, dieses Format in diesen Raum einzubauen? Hat der Raum die richtige Größe? Kriegen wir das hin? Akustisch auch, weil du hast jetzt nicht mehr nur, ich sag jetzt mal, 3 Frontkanäle und vielleicht 10 oder 12 Surround-Lautsprecher. Wir haben halt tatsächlich am Ende des Tages 43 Lautsprecher gehabt in dem Raum.
Ja, klar.
Und das ist natürlich, da hast du natürlich andere Voraussetzungen auch an die ganze akustische Umgebung. Ich hatte ein super Akustik-Design-Team, die mir da geholfen haben, Kost Design aus Berlin, die sich sehr, sehr gut auskennen in dem ganzen Thema Immersive Studio Design. Und mit denen haben wir das gebaut aus verschiedenen Gründen. Einerseits natürlich, um eine vernünftige Akustik herzustellen, Raumakustik, die eben den Dolby-Spezifikationen entspricht. Andererseits haben wir gedacht, okay, wir bauen hier tatsächlich was neu ist, was es so in der Form noch nicht gibt. Wir waren auch eins der sehr, sehr frühen nativen Dolby Atmos Studios. Das heißt, viele andere Studios haben tatsächlich von 5.1 Richtung Atmos umgerüstet. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt tatsächlich die einzigartige Chance zu sagen, hey, wir bauen from the scratch in Atmos.
Ja, lass
mal,
klar, cool.
Lass okay, mal gucken, ja, was man da machen kann, auch designtechnisch.
Ja, das sieht man ja bei dir im Hintergrund gerade.
Das hier ist jetzt hier, das ist auch Cost Design Studio, das ist aber mein Atmos Studio, das ist mein Immersive
Lab. Ja, ja,
aber
klar.
Das hat das. Aber wir haben halt, ich habe schon immer so einen Ansatz gehabt, dass ich mir denke, so ein tontechnischer Raum, klar ist der hochtechnisch, ja, und der muss technisch und akustisch wunderbar funktionieren. Du willst aber auch 10, 12, 14 Stunden drin sitzen, dich wohlfühlen und du willst vor allem auch, ohne dass du irgendwie dich ständig entschuldigen musst, einen Kunden reinbringen können. Ja, ja, sorry, und hier, ja, das ist noch nicht so. Und also wir kennen das alle.
Ja.
Und das wollten wir halt nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr die Mischung gesehen habt von Rotorfilm, ob ihr das Bild gesehen habt, sieht aus wie ein weißes Iglu. Ja. Es ist auch eine komplett helle Mischung. Also man kann sie ganz hell machen und das ist ja auch sehr untypisch für Kinoumgebungen, weil jeder sagt, nein, es muss dunkel sein, Fokus aufs Bild. Und wir haben gesagt, ja, okay, die 3 Stunden, die der Produzent im Monat da ist, können wir gerne dunkel machen. Ja? Aber die anderen 2700 Stunden gefühlt, in denen wir da arbeiten, machen wir es gerne so, wie wir es gerne möchten, weil wir wollen ja gerne ein angenehmes Arbeitsumfeld haben.
Ja.
So kam es dazu quasi. Und es war natürlich dann spannend, weil dadurch, dass es zu Zeiten der Beta-Variante war von Dolby Atmos, gab es noch nicht so, also es gab strikte Vorgaben, aber die waren durchaus, ich sag mal, ja, verhandelbar. Denn manche technischen Geräte waren zu der Zeit eben nicht in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen. Und dann sagst du, okay, pass auf, ich kann den Lautsprecher jetzt 30 Grad einwinkeln, aber laut Dolby-Spezifikation müssten es 38,24 sein. Und dann sag ich, aber es gibt keine Halterung dafür. Ja, okay, dann mach 30. So. Und so ging das dann, dann haben wir uns quasi, sagen wir es mal so, einvernehmlich einen guten Weg gefunden, um diese Kinomischung da herzustellen. Und ja, das Resultat war gigantisch. Also mega gut.
Jetzt nochmal ein paar Jahre weiter, 2014, da würde ich auch nochmal gerne anknüpfen. Da hast du bei der renommierten Audiofirma Avid gearbeitet als Audio Solution Spezialist. Im Pre-Sales-Bereich, ich sehe es ja auf LinkedIn, deswegen gucke ich gerade. Genau, und erklär doch einmal, wie es da zu hinkommt, weil du kommst aus der Audioschule, hast einen technischen Hintergrund und jetzt landest du im Sales-Bereich. Das ist ja eigentlich mal was anderes.
Pre-Sales.
Im Pre-Sales-Bereich, genau. Wie kam das?
Pre-Sales ist ja, also das, ne, Avid, großes amerikanisches Corporate-Unternehmen, da gibt es ganz strenge Job-Description, wer, wie, wann, wo, was, wo. Wird dann alles mit Leben gefüllt und ändert sich dann ein bisschen auch regional natürlich, weil wir sind ja hier in Europa und da kann man ein paar Sachen ein bisschen, muss man auch anders machen als in den USA. Ich kam dahin, weil ich einen Kollegen kennengelernt habe. Ich habe, bevor ich bei Rotor gearbeitet habe, habe ich bei Post Republic gearbeitet. Das siehst du vielleicht auch bei LinkedIn. Mit Post Republic habe ich quasi gestartet. Das war das erste größere Studio, was ich mit geplant und verbaut habe. Und dort haben wir auch eine Kinomischung gebaut. Und die hat 140 Quadratmeter. Deswegen kannte ich so ein bisschen diesen Workflow schon, wenn man eine größere Kinomischung baut. Und wir hatten bei Post Republic die erste System 5-Konsole verbaut, von Euphonics damals. Und der Produktspezialist von Euphonics, Rich Mawson, Grüße gehen raus. In den USA oder in England sitzt der, der wird das wahrscheinlich jetzt nicht hören. Aber mit Rich habe ich mich ganz gut angefreundet und der war halt Produktspezialist bei Euphonics. Euphonics wurde ein Jahr später von Avid gekauft. So, das heißt, Rich wanderte dann zu Avid als Produktspezialist, Pre-Sales. Rich ist dann aber, hat Avid verlassen Richtung Studer und hat mich gefragt, sag mal, willst du nicht den Job haben? Du würdest perfekt passen. Du kennst Kino-Workflows, du kennst die System-5-Konsole, du lebst in diesen ganzen Kino-Welt-Formaten und so weiter. Und du kennst dich mit dem ganzen immersiven Quatsch aus, weil ich hatte ja dann zu der Zeit schon einen Rotorfilm gebaut und wir waren ja schon voll drin im Atmos-Thema. Du würdest passen, Arsch auf Eimer. Da habe ich gedacht, ja, okay, was muss ich machen? Und dann habe ich mich halt beworben, habe relativ schnell dann irgendwie da mich durch die verschiedenen Gremien quasi gequatscht und habe den Job bekommen. Ja, das war eigentlich, also ich muss sagen, so im Nachhinein betrachtet war das, war gut. War ja, zur richtigen gut. Zeit, denn wenn du 10 Jahre in der Postproduktion bist, und da, zu dem Zeitpunkt war ich 10 Jahre in der Postproduktion, dann spürt man schon ein gewisses Gefühl der leichten Aufgebrauchtheit, sage ich mal. Also, ja. Klar. Ich war jetzt noch nicht komplett abgebrannt, aber es hätte wahrscheinlich nicht mehr lange gedauert. Und so Kinoalltag ist schon, kann schon heftig sein manchmal.
Da vielleicht nochmal kurz, wie sah dann täglicher Alltag da aus als Pre-Sales Manager vielleicht? Wie hast du da gearbeitet?
Pre-Sales deswegen, weil unsere Crew, wir waren 20 Leute weltweit, 25. Also in allen großen Ländern der Welt gab es einen Kollegen quasi von mir und wir haben im Prinzip das Sales Department unterstützt. Das heißt, wenn und okay. die Sales Manager von Avid irgendwie sagten, okay, wir haben hier also die großen Fachmessen, ja, IBC, NAB, Musikmesse, whatever, NAM Show, da wurden, klar. also die Typen, die du da siehst, die da die Demos machen an den Geräten, das sind die Pre-Sales-Leute. Das heißt, okay, das sind klar, quasi verstehe. Die Produktspezialisten, die dann am Ende des Tages die Produkte vorführen. Wenn die großen Fachmessen nicht waren, hatten wir natürlich mit den ganzen Vertrieblern aus dem Hause Avid und den Händlern, und ich meine, allein in Deutschland gibt es ja einige Avid-Spezialhändler, die halt eben auch die großen Pulte verkaufen, die großen Workflows mitverkaufen. Dann haben wir mit denen eben tatsächlich viele Kundentermine gemacht. Wir haben Demos gemacht beim Kunden. Ich glaube, ich war bei allen Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile in der Zeit in Deutschland und habe einen Kantinencheck gemacht. Sehr gut. Wir hatten so eine interne Kantinencheckliste, welcher Öffentlich-Rechtliche hat die beste Kantine. Und muss man machen, wenn du so unterwegs bist. Und also ich bin durch die ganze Welt geflogen. Ich war quasi zwischen Philippinen, Singapur, Korea, USA, Südafrika, Russland, Finnland, überall quasi unterwegs, um eben diese Produkte vorzustellen, aber halt tatsächlich auch beim Kunden sich deren Projekte anzunehmen und zu gucken, okay, ihr wollt hier ein neues Studio bauen, wie können wir das integrieren und die einfach dazu beraten in der Hinsicht.
Ah ja, okay.
Sehr, sehr spannend. Welcher Öffentlich-Rechtliche hat denn die beste Kantine?
Also Stand heute meiner Meinung nach der Hessische Rundfunk in Frankfurt.
Oh,
also, ja.
Lieben Gruß.
Ja, schöne Grüße an die Frankfurter Kollegen. Ich finde, die Kantine ist top. Also,
perfekt.
Ist wirklich gut. Ja, sind alle gut, ja. Aber die Frankfurter machen es schon wirklich gut.
Der sticht raus. Du bist auch im, sage ich mal, Hardware-Bereich geblieben. Du bist danach zu Genelec gegangen, ja. Nach Avid.
Richtig.
Wie kamst du denn dazu?
Ich hatte einen Kollegen bei Genelec. bei Avid. So, Sales Manager aus Schweden, beziehungsweise für den ganzen skandinavischen Raum. Mit dem war ich natürlich immer sehr viel unterwegs. Der hat mich dann immer nach Skandinavien geholt, wenn kleinere Fachmessen waren in Stockholm, in Finnland, in Oslo, sonst wo. Oder wenn es irgendwie Projekte gab, wo es um immersive Technologien ging, Kinomischproduktion, aber auch die Öffentlich-Rechtlichen eben in Finnland, in Schweden, in Norwegen und so weiter. Und mit dem habe ich mich einfach super verstanden, weil Sales und Pre-Sales, die arbeiten schon sehr eng zusammen und müssen auch eng zusammenarbeiten, weil man hängt ja damit zusammen, ne? Also das geht schon darum, ja. Irgendwie am Ende des Tages willst du ja deine Sachen verkaufen, aber du willst ja nicht verkaufen nur von wegen hier nimm, wird schon passen, sondern du willst ja auch, dass der Kunde damit auch tatsächlich happy ist und vernünftig arbeiten kann, weil nur dann kommt es ja positiv wieder zurück und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall ist dieser Kollege bei Avid raus und ist zu Genelec gewechselt.
Ah.
Und es hat keine 2 Wochen gedauert, dann hatte ich ihn am Ohr. Ja, wir bräuchten nicht. Wir könnten nicht gebrauchen. Wir bräuchten jemanden, der sich auskennt mit Immersive und so weiter. Und ich am Anfang so, Lautsprecher, langweilig. Ich will am Pult sitzen. Ja. Ich finde die Knöpfe viel wichtiger und so. Und dann irgendwann habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, warum eigentlich nicht? Lass es mal probieren. Und dann bin ich so in Diskussionen gegangen, habe dann auch mit dem CEO von Genelec gesprochen. Und jetzt kommt der Punkt, der mich dann tatsächlich überzeugt hat, um zu sagen, okay, ich mache einen Wechsel. Siamek, das ist der CEO, ein hoch ehrenwerter Mann. Ich schätze ihn unglaublich sehr. Also Genelec grundsätzlich ist eine Firma mit sehr flachen Hierarchien und eine unglaublich familiäres also das kann man gar nicht beschreiben, wie die drauf sind, die Finnen. Und das, wenn du gerade aus so einem amerikanischen Nasdaq-gelisteten Corporate-Haufen kommst und dann zu Genelec kommst, das ist ein kompletter Kulturschock. Also wirklich 720 Grad Wechsel. Siamek in unserem ersten Intro-Call meinte dann so, ja, also dein Profil passt zu uns, wir finden es spannend, was du gemacht hast. Ich denke, du bist ein cooler Typ. Kannst du ja mal überlegen, wenn du zu uns kommst, was du machen willst? Und ich so, hä? Wie, Moment.
Was? Mega.
Ne? Und so, wie ich soll überlegen, was ich machen soll? Habt ihr nicht eine Position? Nee, also wir machen nie Stellenausschreibungen, dass wir konkret Leute suchen für einen Bereich, sondern wir lernen Leute kennen und gucken, Mensch, die haben einen super Track Record, die kommen aus der Branche, die kennen sich aus, die haben ein gutes Netzwerk, wie auch immer. Die passen zu uns menschlich und dann gucken wir, wie wir sie integrieren.
Mega.
So, und die sollen sich bitte selbst ihren Job quasi erschaffen oder auch designen, weil nur dann sind sie tatsächlich auch, ja, dann hoch motiviert. Und das ist tatsächlich der Fall. Ja. Und dann habe ich überlegt, ja krass, okay, was will ich eigentlich machen? Oder was würde ich gerne machen wollen? Mhm. Habe dann so ein paar Punkte aufgeschrieben für mich. Bin nach Finnland geflogen, habe mit denen gequatscht, Handschlag drauf, los ging's. Also es war, also es ist wirklich eine Firma, das findest du, glaube ich, so in der Form fast gar nicht. Also es ist sehr, sehr speziell und sehr besonders im positiven Sinne. Hochtechnologisch. Diese Firma hat eine Entwicklungsabteilung, die ist so groß wie bei manch anderen der ganze Vertriebsapparat. Ja, also es ist unfassbar, was aus dieser Firma für Innovation und Entwicklung rauskommt, die wir so auf dem Markt gar nicht mitkriegen. Ja, also was da so im Hintergrund passiert, wie die Mentalität ist, Riesenfan immer noch. Und obwohl ich schon 4 Jahre dabei bin, also ich schätze es sehr. Also es ist wirklich großartig. Und sie lassen einem natürlich auch den gewissen Freiraum, dass ich eben eigene Sachen noch weiterentwickeln kann, weil sie ganz genau wissen, das, was ich zum Beispiel jetzt mit Immersive Lab mache oder wir jetzt hier oder ich an tausenden von anderen Situationen, wo ich irgendwie über immersive Workflows berichte, kriegt es natürlich immer einen synergetischen Link zu dem, was ich tatsächlich im, sagen wir so, harten Alltagsleben jobbedingt mache. Und ich kriege Leute vor Genelec Lautsprecher, die ich wahrscheinlich da nicht bekommen hätte und umgekehrt genauso. Also es hat einen super synergetischen Effekt.
Wow. Das ist sehr gut, bin sehr, sehr beeindruckt. Ich meine, klar, es ist ein Riesenunterschied. Ne? Er wird natürlich, wie du gesagt hast, schon Konzern. Ein Konzern agiert, wie ein Konzern agieren halt wahrscheinlich auch muss. Sehr, sehr beeindruckend.
Klar. Naja, Shareholder, ne?
Natürlich, natürlich. Du kamst aus der Post-Pro. Du bist im Pre-Sales-Bereich gegangen. Dann bist du zu Genelec gegangen. Und dann hattest du ein bisschen Heimweh und hast gesagt, ich möchte wieder ins Studio, ich möchte wieder an die Knöpfe, an die Konsolen und hast dich selbstständig gemacht mit Immersive Lab. Wie kamst du denn dazu? Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ich habe jetzt einen coolen Job, aber das reicht mir nicht. Ich muss noch mehr machen.
Sie hatte diese Atmos-Mischproduktion hatte ich auch schon vor Genelec.
Ah.
Das lief ja immer so parallel. Also ich hatte immer so ein paar kleine Jobs nebenbei und so ein paar kleine Aufträge, wo ich das dann einfach aus Spaß machen konnte. Und ich habe halt für mich gesagt, es gibt 1000 Leute, die Stereo mischen. Brauchst du den 1001? Nee, ich glaube nicht. Also da gibt es genug Leute, die das vielleicht auch besser können. Die haben ihren Signature-Sound. Sollen sie machen, alles toll. Aber ich habe einfach gemerkt, was so diese 3D-Audio-Geschichten angeht, diesen immersiven Bereich, auch tatsächlich, also ich mache das ja jetzt nicht seit gestern, habe ich einfach gemerkt, das ist ein Thema, für das ich mich brutal interessiere, für das ich brenne, für das ich auch mit meinem ganzen, sagen wir so, Pre-Sale-Gequatsche losrennen kann, ne, mit meinem geschulten Sales-Gelaber und probiert habe, das den Leuten irgendwie schmackhaft zu machen, schon relativ früh, und das war tatsächlich noch vor Genelec, also war noch zu Avid-Zeiten, dass ich angefangen habe zu sagen, Mensch, lass das probieren, mal zu verbinden, diese Welten. Das hat dann ganz gut funktioniert. Am Anfang natürlich machst du das so ein bisschen nebenbei. Erst wenn für den Kunden und für den Producer und den Artist tatsächlich ein Business Case rauskommt, macht das Sinn, tatsächlich das auf eigene Beine zu stellen. Und das habe ich dann gemacht letztes Jahr. Ich habe dann quasi aus Immersive Lab eine UG gegründet, weil einfach der Umfang deutlich größer wurde, als ich das jemals am Anfang gedacht habe. Also natürlich wissen wir, woran es liegt. Das ist dieser amerikanische Computerhersteller namens Apple. Als die mit Apple Music Dolby Atmos unterstützt haben, vor jetzt fast 2 Jahren, 1,5 Jahren, schrillte das Telefon minütlich. Weil tatsächlich sich viele daran erinnert haben, oh scheiße, ja, Apple braucht jetzt irgendwie Dolby Atmos Mix. Warte mal, da gab es doch diesen einen Typen, der hat mich schon vor 2 Jahren vollgelabert damit. Den rufe ich jetzt mal an. Und das war durch Zufall oft ich. So, Und deswegen habe ich da, naja, habe ich vielleicht aufs richtige Pferd gesetzt zu dem Zeitpunkt, unwissentlich. Ne? Aber ich war halt, ich habe gebrannt für das Ding und ich brenne immer noch für dieses Thema. So, ne? Wie gesagt, Dolby Atmos ist eins von vielen immersiven Formaten, aber Musik im immersiven Kontext oder Kunst im immersiven Kontext, egal wo und egal wie, ist sowas von spannend. Und da könnte man wahrscheinlich 12 Folgen drüber quatschen irgendwie mit allen Bereichen. Aber deswegen habe ich dann quasi Immersive Lab auf eigene Beine gestellt, habe eine UG gegründet und das läuft jetzt seit Anfang letzten Jahres als UG. Und ja, kann mich nicht beklagen.
Lässt ja auch vielleicht für Leute, die gerade Stereo mischen, wieder so ein bisschen Hoffnung reinkommen. Denn ich höre das von vielen Kollegen, die sagen ja, in der Musikindustrie ist irgendwie wenig zu holen. Aber bei dir ist es ja genau das Gegenteil. Ganz viele Leute kommen gerade zu dir, weil du eben eine Nische hast und Atmos-Mixing anbietest. Das ist ja auch nochmal vielleicht ein Lichtblick, dass es jetzt eben doch weitergeht.
Das stimmt.
Und wir nicht nur auf Stereo bleiben.
Das stimmt.
Wie sieht's denn aus? Arbeitest du viel an Katalogproduktion, also an vielen fertigen Stereo-Mixes und du mischst die jetzt in Atmos? Oder kommen auch ganz neue Releases rein, die gleichzeitig mit dem Stereo-Master veröffentlicht werden?
Es ist tatsächlich beides. Natürlich hast du, als Apple Music gelauncht hat, sind die Labels natürlich völlig durchgedreht und haben erstmal überlegt, wie sie natürlich auch viel Katalog quasi in Atmos bereitstellen können. Parallel dazu mache ich aber sehr, sehr, sehr viel quasi Frontline, so nennen es manche Labels, also ja, direkt frisch produzierte Produkte. Ich bin jetzt tatsächlich mit manchen Labels sogar so weit, namentlich Mobile Records aus Berlin, so ein etwas kleineres Indie-Label im elektronischen Bereich. Bin gut befreundet mit denen. Ralf sitzt hier bei mir mit im Studio, so Coworking-Space-mäßig, und er betreibt das Label und ist Manager von verschiedenen Künstlern auf dem Label. Und wir machen natürlich, wir hocken hier zusammen im Büro. Klar machen wir viel zusammen, ja. Ne? Und da haben wir tatsächlich jetzt auch einige Produktionen, die wir erst in Dolby Atmos mischen und danach in Stereo.
Ah!
Das heißt, wir satteln einfach mal um. So, wir ziehen das, nennt man das? Wir zäumen das Pferd von hinten auf.
Genau.
Irgend sowas.
Ziehen das Pferd von.
Ja. Genau. Und dann, weil wir gesagt haben, es gab so ein paar Projekte, die er gesigned hat, die super spannend waren musikalisch, die ganz, ganz toll waren, die auch perfekt in sein Label passen und in sein Raster vom Genre, wo die Premixes der Künstler aber nicht so richtig überzeugend waren, wo wir dann da saßen und sagten, ja, ist schon cool. Also wir erkennen die musikalische Idee und wir erkennen auch das, was der Künstler uns damit sagen wollte, aber irgendwie so die mischtechnische Umsetzung allein in Stereo war schon nicht ideal, weil der Künstler einfach ein Künstler ist und kein super Mischer. Ist auch vollkommen okay. Ja? Also der Produzent muss nicht immer auch gleichzeitig der Mischer sein und oder. Und deswegen haben wir dann gesagt, hey, was wäre denn, wenn wir den Künstler mitnehmen, aber wir bieten an und sagen, wir mischen erst in Dolby Atmos, nativ, ohne dass wir einen Stereo-Mix als Referenz haben, als einschränkende Referenz, kann man ja teilweise schon fast sagen, weil das Stereo kann einen ja auch ein bisschen einschränken in der Art und Weise, wie man arbeitet.
Absolut.
Also wir mischen erst in Dolby Atmos, machen daraus dann einen dezidierten 2.0 Stereo Downmix und den mastern wir, dass er im Club funktioniert. Das haben wir gemacht und das machen wir jetzt tatsächlich immer mehr und das funktioniert tatsächlich richtig gut. Also es ist natürlich schwierig zu sagen, wir haben keinen Vergleich, weil wir haben keinen Stereo Master vorweg. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, wir treffen andere Entscheidungen während des Missions. Ne? Weil wir eben mit der Räumlichkeit arbeiten. Oder Räumlichkeit nicht im Sinne von Hall, aber Räumlichkeit im Sinne von 12 Lautsprecher im Raum. Und das war ein sehr, sehr krasses, sehr gutes Learning so für uns auch. Einfach zu sehen, okay, was kann man eigentlich draus machen? Und was machst du einfach, wenn du sagst, scheiß auf Stereo. Ne? Ich habe jetzt kein Stereo, ich will jetzt Atmos mischen. Und was würde ich jetzt machen, damit das funktioniert? Und das war ganz geil, das hat echt gut funktioniert. Und das werden wir jetzt tatsächlich bei vielen seiner Künstler, werden wir probieren, das anzubieten und zu sagen, hey, schickt uns eure roughen Stems, ja, ungemischt, mehr oder weniger, wir machen den Rest. Parallel dazu gibt es aber auch ganz viel klassische Arbeiten, wo Stereo gerade produziert wird. Ich bekomme dann die Stems und mache daraus einen Atmos oder Katalog. Da ist dann Stereo schon passiert, genau, also das ist alles dabei.
Und zu der Redewendung nochmal, ich glaube, den Spieß umdrehen, kann man übrigens auch sagen, ja, ist ja genau das. Ihr fangt mit dem Atmos an und dann ist es das Stereo ja nur noch ein Downmix, mehr ist es gar nicht.
Ja,
da setzt sich keiner nochmal dran.
Also du kannst ja durch die Dolby Software Engine oder Hardware Engine kannst du ja als Stereo abhören. Ne? Also du kannst ja 2.0 Downmix abhören. Die Frage ist, ist das schon gut genug für dein Stereo oder machst du dann nochmal leichte Anpassungen? Ich habe dann tatsächlich bei manchen wilden Panoramafahrten natürlich nochmal leicht angepasst und die Panoramageschichten wieder ein bisschen mehr nach vorne gerückt ins vordere Hörfeld, damit es sich im Stereo besser übersetzt, weil sonst hast du zu viel Links-Rechts-Panorama im Stereo. Und wir reden von Clubmusik, die am Ende des Tages Mono irgendwo wahrscheinlich auf irgendeiner Tröte landet in einem fetten Club. Und deswegen, oder wenn es zu weit hinten ist im Atmos und du mischst das nach Stereo runter, könnte es vielleicht ein bisschen untergehen, könnte zu leise sein. Also deswegen habe ich bei manchen wilden Panorama-Geschichten habe ich das Panorama mal rausgenommen, habe die Sachen wieder ins vordere Feld gezogen. Aber so der Grundsound, der Charakter ist gleich. Und das ist das, ja, was mich interessiert hat.
Finde ich total interessant, dass eben Stereo jetzt das Add-on-Produkt ist, was man vielleicht einem Künstler, einem Label verkauft und nicht mehr nur noch Atmos. Das war ja oft so, ja, wir können auch noch den Atmos-Mix machen. Und das jetzt klingt ja so, als ob es genau andersrum ist. Du hast gerade Clubmusik und Monokompatibilität kurz angesprochen. Da hatte ich auch noch eine Frage zu. Spielt das denn noch eine Rolle, Monokompatibilität bei einem Atmos-Mix?
Nein.
Weil erstmal die wenigsten Geräte sind ja nur noch Mono heutzutage. Ja. Genau, wie ist da dann?
Nee, schon? Also gar nicht. Also interessiert mich tatsächlich null. Aber sowas von gar nicht. Es ist nur dann am Ende des Tages, wenn du halt so ein Projekt machst, was du in Atmos mischt, was dann über Stereo Richtung Club geht, die Stereo-Fassung, die müsste natürlich in einer gewissen Form, da musst du halt gucken, dass du nicht zu viel Links-Rechts-Panorama hast, dass es nicht zu wild wird oder dass du wichtigen Content nur auf einem Kanal hast. Weil im Club macht einer Stage-Dive vom linken Lautsprecher, der andere steht hinten an der Bar. Also das ist so, da kriegst du es ja gar nicht mit. Aber was ich eigentlich viel spannender finde und was wir jetzt tatsächlich auch mit manchen Mobile-Künstlern jetzt machen werden, namentlich genannt Rodriguez Jr., ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so Best-Selling Artist auf Mobile Records, ganz tolle Musik, super kreativer Künstler, ganz, ganz gut. Sein nächstes Album, ich warte quasi minütlich auf die neuen Stems, soll im Mai rauskommen und wir mischen das natürlich wieder komplett in Dolby Atmos. Was wir mit Olivier aber machen werden, das ist ein richtiger Name, Olivier, wir werden ihn in die Lage versetzen, dass er mit dem Projekt live immersiv performen kann. Das ist so jetzt der nächste Schritt quasi. Ne? Also ich glaube, viele gucken jetzt gerade, oh, wie kann ich jetzt anfangen, Dolby Atmos zu mischen? Ich glaube, ich bin da schon ein bisschen weiter und denke mir so, ja, Dolby Atmos mischen, alles klar. Wie können wir denn den Krempel noch weiter verwerten? Weil ich denke mir Folgendes. Also es ist Dolby Atmos Mischungen ist natürlich ein Kostenfaktor. Ja? Und das musst du den Leuten ja auch irgendwie näher bringen, zu sagen, dass es Sinn macht, sich diesem Format anzunehmen. Jetzt sagen alle, ja toll, das kostet mich jetzt keine Ahnung wie viel 100 Euro der Mix und dann läuft das irgendwie eine Woche auf Apple Music und wenn ich Glück habe, lande ich in der Playlist. Ich habe keinen Return on Investment. Und dann denke ich mir, okay, wir müssen irgendwie ja noch den Leuten mehr, das noch schmackhafter machen, warum es Sinn macht, tatsächlich in Dolby Atmos zu produzieren. Oder sagen wir mal immersiv. Und dann denke ich mir so, okay, lass uns doch diesen Dolby Atmos Mix, den wir da machen, oder zumindest Teile dieses Mixes so aufbereiten, dass jemand damit auch live performen kann, wenn er ein Performer ist. Wenn es ein DJ ist, geht das nicht, weil die DJs, wissen wir ja alle, die leben in der Stereo-Welt, denn der Pioneer-DJ-Mixer kann halt nur Stereo.
Genau,
ja, das ist leider das Problem.
Das dachte ich mir nämlich auch gerade.
Wenn diese Pipeline Dolby Atmos unterstützen würde in irgendeiner Form, sodass du mit den Filtern, mit Hall, mit dem ganzen Krempel auf einen Atmos-Mix eingreifen könntest, dann würden wir deutlich mehr immersive Clubs bekommen, ne? Weil dann macht es ja Sinn, weil kannst du es direkt streamen. Und ich meine, die modernen Pioneer-Systeme und anderen DJ-Systeme, die können ja direkt von Beatport streamen, von Tidal, von was auch immer. Ne? Also das heißt, du hast ja direkt auch atmosfähige Streaming-Services dahinter, namentlich mit Tidal. Das heißt, es wäre eigentlich ein leichtes, das auf den Content zugreifen, der da in der Cloud liegt. Nun hat aber gibt's eine technische Hürde, weil wir das nicht durch diese DJ-Infrastruktur kriegen. Aber Rodriguez Jr., er ist kein DJ, sondern er ist ein Performer. Das heißt, der hat einen Laptop am Start, der hat einen Moog, der hat ein Keyboard, der hat eine 909, der hat Krempel und Geraffel und Kabel ohne Ende auf der Bühne. Und allein von seiner DAW, er nutzt jetzt Ableton, aber das kann ja auch, auch Ableton könnte er theoretisch mehrere Loops gleichzeitig abspielen auf verschiedenen Ausgängen.
Absolut.
Werden wir jetzt tatsächlich anfangen, sein Album dann so aufzubereiten, dass er damit in Mehrkanal auch auftreten kann. Und da verlassen wir dann so ein bisschen perspektivisch die Dolby Atmos Welt und kommen mehr so in die Live Sound Immersive Welt, wo es eben andere Formate gibt, die da Interesse schüren. Allen voran gibt's also, ich glaube, so die drei wichtigsten sind halt Elisa von L Acoustics, Space Map Go von Maya Sound und Soundscape von D&B. Und was ich halt machen werde, wir werden halt, also ich bin es ja hauptsächlich, sein Set so bereitstellen mit ihm zusammen, dass er, egal in welcher Venue er spielt, er einfach einen USB-Stick hat, zum FOH geht und sagt, pass auf, hier ist mein Showfile für Elisa, hier ist mein Showfile für Space Map Go und dann hat er einfach ein Preset in seinem Ableton, wo halt die Audioausgänge anders geroutet sind und dann geht's los. Dann kriegt er ein iPad auf die Bühne und kann halt selbst irgendwie auch noch ein bisschen Panorama machen oder ich bin dann dabei. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch spannend für die zukünftige SAE-Generation. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es bald einen neuen Jobtitel geben wird, nämlich den 3D-Live-Sound-Engineer.
Ja,
okay. Klar, stimmt. Also, jetzt, wo du es sagst, macht
ich glaub,
Sinn.
Ich glaube, dass wir perspektivisch, wenn wir in diese Richtung gehen, dass es neben dem klassischen FOH-Mixer und Monitor-Mixer noch einen dritten geben muss, der sich tatsächlich um das Live-3D-Audio kümmert, in einer gewissen Form. In Kooperation mit dem Künstler, ne? Also eng abgestimmt mit dem Künstler, um eben dem Künstler auch vielleicht ein bisschen Arbeit abzunehmen. Weil wenn du ein Performer bist und du hast eine Hand am Moog, mit der anderen bist du an der Drum Machine, wie willst du ein Panorama machen? Mit der Nase wirst keiner machen. So, ne? Also da brauchst du dann jemanden, der im Team irgendwie, in diesem technisch kreativen Team, sich diesem annimmt. Und vielleicht auch den FOH-Mann in der Hinsicht unterstützt, weil du kannst wahrscheinlich in Zukunft nicht von jedem FOH-Mann erwarten, dass er eins dieser unzähligen immersive Systeme bedienen kann. Das wird kommen. Also definitiv wird es da deutlich mehr geben in der Richtung. Meiner Meinung nach.
Krass, ja, das ist ja schon Atmos weitergedacht. Manche kommen da gerade erst an und du bist ja schon wieder raus.
Das, was ich meine. So. Also und das wiederum, also jetzt sales-technisch, ne, kannst du den Künstlern und den Produzenten natürlich auch so verklickern und sagen, pass auf, wir machen Atmos als Basis. Ja? Das heißt, die Kosten, die da entstehen, die sind nicht nur, weil es dann 3 Wochen bei Apple Music lebt. Nein, wir können den Content weiter nutzen, wir können ihn weiter verwerten. Und das macht dann wieder noch, ne, hast noch eine weitere Einnahmequelle oder einen Ausspielweg. Wenn du ein Künstler bist, der immersiv ready ist, so nenne ich es jetzt mal, kann es sein, dass du auf ganz andere Festivals, ganz andere Bühnen gebucht wirst, weil du in der Lage bist, andere Systeme anzuspielen. Beispiel ist jetzt also diese riesengroßen Festivals, Tomorrowland, Lollapalooza, ne, Coachella und so weiter. Da gibt's immersive Bühnen. Das heißt, wenn du ein Künstler bist, der diese Systeme nativ bedienen kann mit deinem Set, na, dann hast du vielleicht eine Chance, auf die Mainstage zu kommen und bist nicht nur auf einer dritten Stage hinten bei der Bar. Also da muss man, das finde ich, muss man einfach 3, 4, 5 Ecken weiterdenken. Und das ist das, was ich gerade jetzt so ein bisschen mache.
Und ich glaube, da klappt gerade vielen Hörern und Künstlern, die zuhören, der Kiefer runter, weil das öffnet ja eine ganze Welt.
Naja, das ist genau. Sehr interessant. Ja.
Und ich hab Ausstellungen, Museen und irgendwelche Soundscape-Installationen oder Clubs oder so noch gar nicht genannt, ne, wo immersive Technologien stattfinden. Also ich rede jetzt nur auf dem stumpfen Live-Sound-Club-Festival-Kontext. Aber wenn du dir überlegst, dass du als Künstler natürlich deinen Content auch für ein Museum bereitstellen kannst, und die Museen, die arbeiten alle immersiv heutzutage. Also es gibt kaum ein Museum, wo du nicht durchläufst und du hast unterschiedliche Soundwelten. Es ist jetzt kein klassisches Dolby Atmos Setup mit Lautsprecheranordnung, aber du hast trotzdem 20 Lautsprecher irgendwie hängen, die vielleicht auch unterschiedlich bespielt werden müssen. Ist auch immersiv. Also da gibt's immer mehr in der Richtung. Und wie gesagt, Dolby Atmos kann ein super Sprungbrett, ein Start sein in diese Welt.
Wie sieht's aus? Was steht in Zukunft bei dir an? Wir haben ja jetzt schon ganz viel über zukunftsfähige Projekte gesprochen. Was ist bei dir konkret geplant im Jahr oder in den nächsten Jahren? Wie weit du planst? Was
hast du? Oh, so, ja, also ne, gerne viel Mission in Atmos. Mhm. So. Und da passiert jetzt auch ein bisschen was. Wie gesagt, ich warte jetzt auf die Stamps fürs neue Rodriguez Junior Album. Jetzt so Anfang des Jahres kommen so ein paar Projekte raus, wo ich viel Herzblut letztes Jahr reingesteckt habe. Am 27. Januar kommt die neue Trettmann-Single.
Ah, ja.
Das wird spannend und dann das Album auch, und das war ein sehr geiles Projekt und ist immer noch ein geiles Projekt. Ich glaube, das ist tatsächlich eins meiner aufwendigsten Projekte, würde ich fast sagen, weil wer die Produzenten kennt, Kitschkrieg,
ja,
der weiß, dass die extremst reduziert arbeiten. Ne? Also da ist ja nichts drin, ganz banal gesagt. Richtig. So, und jetzt hast du in einem Song, wo nichts drin ist, und sollst Atmos machen, wo ja eigentlich viel Raum.
So. Verteil das mal.
Ja, so. Und das war tatsächlich eine ziemlich krasse, es war eine Herausforderung. So. Also es hat mega Spaß gemacht und ich habe super eng auch mit den Kitschkrieg-Jungs zusammengearbeitet. Die waren mehrfach im Studio und ich glaube, das kann sich hören lassen. Ich glaube, das finden, also wir finden es gut, so. Sonst hätten wir es nicht gemacht. Aber wir hoffen, dass es auch gut ankommt. Genau, das Album kommt, glaube ich, Richtung März. So. Aber die erste Single kommt jetzt 27. Januar. Ja, weiterentwickeln von immersiven Formaten in alle Richtungen. Ne? Ihr merkt, ich bin da relativ offen und freue mich über ganz viele Querverweise raus aus der klassischen Dolby Atmos Musikwelt in verschiedene Abspielsituationen.
Ja, ja.
Wow, okay, das klingt super spannend. Außerdem freue ich mich jetzt natürlich aufs Album als Fan.
Ja, genau.
Wenn man dich erreichen möchte, wenn man irgendwie noch eine Frage hat oder so, oder wenn man einen Atmos-Mix braucht, wie kann man dich denn erreichen? Ja. Wo schreibt man dir denn?
Also, am besten schreibt man mir eine E-Mail, würde ich sagen. Das ist schon fast oldschool.
Ja.
info@immersive-lab.com, Englisch geschrieben, also immersive-lab.com. Da erreicht ihr mich immer. Ansonsten Instagram natürlich, immersive-laboratories. Vielleicht könnt ihr mich auch verlinken irgendwo,
ja,
in einem
wir.
Eurer Segmente. Und ich freue mich über alle Kontakte. Ich habe tatsächlich auch super viel mit der SAE noch zu tun, auch hier in Berlin. Ich habe letztes Jahr im Sommer auch Workshops gegeben. Ich hatte SAE-Studenten hier bei mir im Studio. Wir haben dann so ein bisschen Hands-on gemacht. Ich habe so probiert, dieses Thema einfach näher zu bringen. Ich mache mit Timo Krämer alle Jubeljahre lang immer so ein Online-Workshop für die aus dem Alumni-Netzwerk. Und da habe ich jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, Timo meinte, ich hätte einen Rekord gebrochen. Ich habe jetzt schon 5 Online-Sessions gemacht und kein Ende in Sicht. Denn es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Und es,
ja, ja.
Wenn du so den ganzen Tag quatscht bei so einem Online-Meeting, wahrscheinlich bei euch jetzt auch, kommen dann Fragen. So, und dann willst du die irgendwie, und dann fängt man an zu diskutieren. Ich habe da keinen festen Fahrplan. Ne? Also ich habe jetzt nicht eine strikte Agenda, nach der ich vorgehe. Aber ich glaube, es gibt so viele Sachen, wo es Sinn macht, drüber zu reden. Und also ich stehe allen aktuellen und, sagen wir so, verflossenen SAE Mitarbeitern, Teilnehmern, Studenten jederzeit gerne Antwort und Rede. Es gibt viele, die eine Bachelorarbeit machen über das Thema, das helfe ich dann so ein bisschen mit und lese das durch und gebe meinen Senf dazu, bin viel bei Interviews dabei. Also ich freue mich immer, wenn mich jemand kontaktiert, egal auf welche. Wenn jemand Bock hat auf einen Atmos-Mix, freue ich mich auch.
Wunderbar. Aber genau eben, weil es so ein Riesenthema ist, was sich ständig weiterentwickelt, können wir dich gerne nochmal in einem Jahr reinholen und dann nochmal weiter in die Tiefe gehen vielleicht.
Da wird es bestimmt sprechen. Dann nochmal ein paar spannende Weiterentwicklungen geben, ja,
ja,
die wir jetzt
ja,
noch gar nicht abschätzen können.
Absolut. Erik, vielen, vielen lieben Dank, dass du in unserer kleinen Show warst. Es war super spannend.
Ja, ich bin sehr gefreut. Vielen Dank.
Wir haben auch super viel gelernt, glaube ich. Glenn, willst du noch was sagen am Ende?
Ich möchte mich auch bedanken. Und ansonsten an alle Zuhörenden, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Vielen lieben Dank und ja, macht's gut. Bis dahin.
Bis dahin, Freunde.
Tschüss.